Das ist wirklich wahr. Ich wollte sagen, bevor ich anfange, das Mittwoch wird immer noch Bibelstunde stattfinden. Es wird eine Gebetsstunde. François wird das leiten und ihr werdet dann eine Stunde zusammen intensiv beten und auch von den Missionaren, dass ihr wisst, dass 19 Uhr findet immer noch Bibelstunde in der Zeit statt oder Gebetsstunde dieses Mal. Ich möchte 2. Petrus wieder aufschlagen. 2. Brief von Petrus. Die 67-jährige Sabine Moreau aus Sorre-sur-Sambre, ich weiß nicht, ob das richtig französisch war, okay, in der südbelgischen Provinz Hainaut, danke, wollte nur einen Freund von Nordbahnhof in der Hauptstadt Brüssel abholen. Eigentlich ist dafür eine Autofahrt von knapp einer Stunde nötig. Die Frau fuhr jedoch fast 2 Tage und legte dabei knapp 1400 Kilometer zurück. Letztendlich endete ihr verrückte Irrfahrt in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Der Grund? Ihr Navi schickte sie irrtümlich über ein paar Umwege. Sie folgte den Einweisungen und dann ist es schief gegangen. Ich sollte nicht lachen, aber es ist einfach lustig, wenn wir in der Irre geführt sind, wenn sie in der Irre geführt wurde, weil sie nicht aufmerksam war. Eine Navi ist ein sehr guter, kann ein sehr guter Wegweiser sein. Und wir können uns darauf verlassen manchmal, aber dann kann es uns in die Irre führen. Der 2. Brief Petrus wurde geschrieben von Petrus an Geschwister. Und diese Geschwister waren auch in Gefahr, in der Irre zu fahren. Und der Petrus hatte Sorgen um sie. Das merken wir mitten eigentlich in diesem Kapitel. Heute ist mein Ziel, Kapitel 1 zu betrachten, vor allem die 2. Hälfte. Aber die 1. Hälfte hat François für uns gelesen, damit wir ein bisschen Zusammenhang haben. Aber Petrus hat diesen Sorgen. Er sagte, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Paulus oder Petrus hatten Sorgen. Er ist kurz vor seinem Tod. Er hat es so gesehen, vorgesehen. Es kommt gleich oder bald. Und er hatte Sorgen, dass diese Geschwister befestigt sein können in ihrem Glauben. Und was wir in dieser Stelle, in dem ganzen Kapitel merken, ist erstens in Vers 3, Gott alles gegeben hat, was wir brauchen. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir werden 2 Seiten heute sehen. Und erst möchten wir das sehen und es so findet. Und am Anfang und am Ende ist es wieder betont. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Das sehen wir schon als Hinweis in Vers 2 bei der Begrüßung, wo er sagte, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Und in Vers 3, er sagt, seine göttliche Kraft uns alle zum Leben gegeben hat, zur Gottseligkeit, Entschuldigung, noch einmal, da seine göttliche Kraft uns alle zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Wir brauchen in unserem Leben einen Wegweiser. Was diese Stelle uns sagt, ist, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Die Erkenntnis, die wir brauchen. Und zwar in seinem Wort. Und das kommt ausdrücklicher oder klarer später in der Stelle, in der Kapitel 1. Gott hat uns alles besorgt, was wir für geistliche Stabilität und Wachstum brauchen. Diese Geschwister mussten stabilisiert sein. Sie mussten fest befestigt sein. Der Paul und Petrus hatten Sorgen. Und er sagte, keine Sorgen, Geschwister. Gott hat alles gegeben, was du brauchst. Alles zum Leben und zur Gottseligkeit. Leben, dass wir in der Praxis wissen, wie wir leben sollen, wie wir Entscheidungen sollen, alles, was wir brauchen, um zu trosten und trösten und zu helfen in unserer Not. Aber auch, dass wir uns verändern lassen zur Gottseligkeit, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir vorwärts gehen und uns verändern lassen. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Nun interessant. Wir sehen, das ist der Kenntnis von Gottes. Aber im Zusammenhang, es ist klar, dass es geht auch um unsere Beziehung mit Jesus. Du sagst, es ist um die Erkenntnis, so um die Offenbarung Gottes. Und jetzt sagst du, es geht um die Beziehung mit Jesus selbst. Das ist, wie kann das beide sein? Aber eigentlich in diesem Kapitel bin ich überzeugt worden durch das Studieren dieses Textes. Die zwei sind untrennbar. Du kannst nicht eine wahre, lebendige Beziehung mit Gott haben, ohne eine Beziehung, oder mit Jesus, ohne eine Beziehung mit seinem Wort zu haben. Sie sind untrennbar. Es ist, als ob er in einem Atmen eines sagt und den nächsten. Er spricht von unser reicher Zuteil in der Kenntnis Gottes und Jesu. Und er spricht von, dass wir durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, er spricht von später, von dass Jesus wiederkommt und es alles geht um unsere Beziehung mit ihm, und zwar durch sein Wort. Und wenn er nichts anderes mitnimmt heute, nimm dieses mit. Du kannst nicht eine Beziehung mit Jesus haben, eine lebendige, wachsende Beziehung haben, ohne eine Beziehung mit seinem Wort zu haben. Also, ich denke, wir können das auch im Leben ein bisschen das verstehen. So ist es mit Teils, okay, nicht ganz, aber in unseren Beziehungen miteinander. Es ist wirklich schwer, eine Beziehung mit jemandem zu haben, eine wahre, gute Beziehung zu haben, ohne miteinander reden zu können. Es geht nicht anders. Jesus ist auch das Wort genannt in Johannes Kapitel 1. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Und wenn er spricht, spricht er genau seine Wünsche, spricht er genau seine Vorstellungen, wie er ist, was er vorhat. Und wenn wir ihn lieben, müssen wir auch sein Wort lieben, da seine göttliche Kraft uns alle zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und sagte Vers 4, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Da sehen wir nicht nochmal seine Offenbarung. Nun, was, hier ist eine wichtige Frage. Was erwartet dann Gott von uns? Wenn er das uns schenkt, wenn er uns so einen reichlichen Segen schenkt, seinem Wort zu lesen, wir haben es in unserer Sprache, wir haben eine Wahl von guten Übersetzungen. Es gibt ein paar gute Übersetzungen, es gibt auch andere, die nicht zu empfehlen sind, aber es gibt einige guten. Wir haben so einen Reichtum, dass wir wirklich Gott verstehen können, sein Wort verstehen können. Aber das, was erwartet Gott von uns, wenn wir diese enge Beziehung mit ihm haben, wenn wir Jesus angenommen haben, mit ihm eins sind und wenn wir ihm mehr und mehr diese Beziehung wahrnehmen, dass er in uns ist, dass sein Wort in uns bleibt und dann wachsen wir durch sein Wort. Was erwartet er? Das ist, was wir in Verse 5 bis 11 merken. Im Kurzen, das nur kurz zu betrachten, und dann weiter, er sagt, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Und dann weiter, der Tugend, die Erkenntnis, Erkenntnis, der Enthaltsamkeit, Anzahlsamkeit, der Ausharren, Gottseligkeit, Bruderliebe und die Liebe. Er hauft diese Tugend eins auf den anderen. Aber er sagte deshalb, wendet aber auch allen Fleiß auf. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und jetzt gibt er uns einen Befehl. Nun, Geschwister, wendet alle Fleiß. Wachset in diesem Wort Gottes. Wachset in diesem Tugend, die Jesus hat. Nun, das ist zwei Seiten, die uns so helfen. Also eines ist, oh, ich muss alle Fleiß geben. Oh, das ist schwer. Aber vergiss nicht den ersten Teil. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, dass wir fähig sind, sein können, das zu tun. Also das heißt, du hast eine Verantwortung, gezielt für ihn zu leben. Das ist ein Befehl. Und wenn du sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Gott ist dabei zu helfen. Jetzt, wir sehen hier die Wichtigkeit, an Jesus, auf Jesus zu vertrauen und gleichzeitig uns zu bemühen. Und wir müssen diesem Text stehen, wie er das sagt. Und das ist wirklich, kann wirklich eine Ermutigung für uns sein, dass das möglich ist. Und er sagt es, warum das so wichtig ist. Er sagte, denn, Vers 8, wenn ihr das macht, dass diese Tugend wirklich in der nicht stehen bleiben, sondern vorwärts gehen, in eurem Glauben, in diesen Verheißungen vertiefen und lernen, entwachsen und diese eins nach den anderen, die Tugend lernen, werdet ihr, wenn ihr diese Dinge tut, bei euch vorhanden sind und zunehmen, das heißt, diesem fortlaufenden Prozess, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Es gibt, Geschwister, die Möglichkeit, dass Kinder Gottes träge sind, dass sie auch nicht Frucht tragen, die sie sollten. Und Petrus sagt, gib Fleiß. Gott hat dir alle gegeben, was du brauchst. Gib Fleiß. Gezielt, halte deine Augen auf dem Ziel, Jesus besser zu kennen, ihm ähnlicher zu sein. Als Priorität, das im Vordergrund haben in deinem Leben, damit du nicht träge wirst, damit du auch, Vers 9, und jetzt sagt er es ein bisschen negativer, bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, okay? Sag, ha, gibt Geschwister, die einfach nicht das machen. Der ist blind, kurzsichtig, hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Wie oft triffst du Gläubiger, Geschwister, die wirklich unsicher sind, dass sie Jesus kennen? Und es ist nicht immer der Fall. Es gibt verschiedene Gründe, warum Leute Schwierigkeiten haben, unsicher sind, dass sie Jesus kennen oder nicht. Aber normalerweise eigentlich, ich muss sagen, normalerweise, wenn sie Sorgen haben, die sie Jesus nicht kennen und sie möchten das in Ordnung bringen, normalerweise sind sie Geschwister. Aber sie sind einfach unsicher. Deswegen haben sie Sorgen. Aber manchmal ist es, weil sie nicht ernst für den Herrn leben. Sie sind nicht im Kontakt mit Gottes Wort. Sie haben nicht in dieser Beziehung mit Jesus sich vertieft und ernst genommen. Und dann vergessen sie. Also wie er das sagt, okay, es kommt ein bisschen krass vor, aber so sagt er. Sie sind vergessen, dass sie von ihren früheren Sinnen gereinigt sind. Und ich würde sagen, Kontakt mit Gott, Kontakt mit seinem Wort, ist, wie wir wieder diese Sicherheit wahrnehmen, was wir in Christus haben, weil wir wissen, dass wir nie verloren gehen können, aber dass wir nicht vergessen. Dann sagt er weiter, Vers 11, damit er auch reichlich Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang ins ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist die Möglichkeit, dass wir reichlich in dem ewigen Reich kommen. Das ist die Möglichkeit. So sagt Petrus, aus Sorgen um seinen Geschwister. Ich will, meint er, dass sie auch reichlich reinkommt. Nicht als ob durchs Feuer, wie in, glaube ich, 3. Johannes gesagt wird. Nicht als durchs Feuer, nur knapp, okay, ich bin im Himmel, sondern reichlich in dem Reich Gottes kommen. Das ist möglich. Nun, wir kommen jetzt, so wo ich eigentlich hingehen wollte, und zwar Ende Kapitel 1. Weil er jetzt in dem zweiten Teil, er hat gesagt, ich habe Sorgen für euch. Und jetzt möchte er uns zeigen, wie wir, wo unseren festen Boden ist, damit wir wachsen können. Bist du in einem Teich geschwommen und ist ein bisschen so Wasser, ein bisschen, ja, hat so eine Farbe, also grün oder blau oder schwarz oder was auch immer. Ich war letzte Woche mit den älteren Kinder so Kanu fahren gegangen und wir sind so auf der Wiese und es gab diese Wasserpflanzen. Okay? Du kannst nicht genau sehen, wie tief das Wasser ist. Da, okay? Aber wenn man, wie wir einmal, also ein bisschen nicht so tief in einem Stelle, so hängen geblieben auf einem Stein, auf einem Felsen, und dann muss Caleb und ich aussteigen und dann Lucy dachte, dass sie allein weiter schwimmen muss oder fahren muss, aber wir haben sie geholfen. Ja, wir waren dabei. Ne? So, okay. Aber dann musste Caleb und ich aussteigen und in dem Wasser stehen. Und dann habe ich den festen Boden gespürt. Jetzt sagt Petrus, ich möchte euch diesen festen Bogen spüren lassen, was wir haben. Warum ihr so, warum ich diese Sorgen um euch habe, warum ich euch daran erinnern wollte, warum diese Dinge so wichtig sind, was ich dir sage. Und dann möchte ich vorlesen. Vers 15 bis 21. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklügelten Farben folgen, sondern weil wir Augenzeugen seiner Herrlichkeit Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von den erhabenen Herrlichkeiten eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir von Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf einer Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligen Geist. Nun, in dieser Stelle möchten wir dann diesen festen Boden spüren. Wir möchten vorwärts gehen, wir möchten lernen, wir möchten diese Beziehung pflegen. Aber vielleicht sind wir manchmal morgen früh, bevor unser ersten Kaffee, unsicher oder verzweifeln wir, ob wir wirklich Gottes Wort brauchen. Ist das wirklich, wo ich meine Halt finde? Paulus, oder ich sage immer wieder hier Paulus, Petrus sagte, wir haben eine Gewissheit. Wir haben eine sichere Offenbarung. Objektive, absolute Offenbarung. Und auf diesem Boden kannst du stehen und festhalten. Aber erst räumt er einige Vorwürfe aus dem Weg. Weil er sagte, in Verse 16 bis 18, er spricht von dieser Verklärung Jesu, die er, Johannes und Jakobus, erfahren hatten auf dem Berg. Wie Jesus sich in seiner Herrlichkeit verklärt hatte. Und einige haben eigentlich Vorwürfe gegeben, anscheinend, weil er sagte, wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten. Ich hatte Angst, dass ich bei der Predigt so ausgekugelten Fabeln sagen würde. So ausgekugelten sind sie auch nicht, aber ausgeklügelten Fabeln. Sondern wir waren Augenzeugen. Rudolf Bultmann, 1884 geboren. Vor 40 Jahren ist er jetzt gestorben. Er behauptete, der Jesus der Bibel sei ein Mythos. Er hat sicherlich gelebt, aber der Jesus der Bibel ist ein Mythos. Wir müssen auf die Suche der historischen Jesus sein. Und die vier Berichten der Evangelisten, ihre Berichte, entmythologisieren. Wir müssen was nehmen, diese Information, die wir haben von den vier Evangelien. Die sind gut, hilfreich, meint er, aber sie sind nicht die wahre Jesus. Wir müssen ihn finden, die historische Jesus. Und deswegen treffe ich Leute wie einen gestern, die behaupten, und verzweifeln, dass er überhaupt einen Jesus gegeben hat. Und wenn ja, was hat er überhaupt gemacht? Das kam von dem Bultmann. Petrus sagt, wir haben nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. So viele sagen, die Jünger Jesu haben das wirklich formuliert. Sie wollten so eine neue Bewegung anfangen. Sie wollten Hoffnung geben. So etwas formuliert und ein bisschen aufgebauscht diese ganze Geschichten von Jesu und diese Erfahrungen und das übertrieben, ein bisschen übergespitzt, damit alle dann eine Hoffnung haben können. Wir werden das irgendwann schaffen. Und das hat uns geholfen. Es gibt uns Menschen Mut, aber die sind, ja, teils erfunden. Petrus sagt durchaus, das ist falsch. Wir haben nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Heute werden Wissenschaft Glauben gegenüber verglichen. Und viele möchten die Wissenschaft gegen den Glauben bringen. Wissenschaft, sicher, Beweise, den Glauben, schön, hilfreich für diese anderen Sachen, aber so sicher nicht. Aber die Bibel sagt, den Glauben ist auch auf Augenzeugen basiert. Diese Menschen auf Augenzeugen haben Jesus gesehen und in seine Herrlichkeit. Aber er sagte, diese wunderbare Erfahrung, dieses wunderbare Erlebnis, dass ich Jesus seine Herrlichkeit gesehen habe. Also hättest du nicht das sehen wollen? Also wäre das nicht schön gewesen? Auf den Bergen, dass ich zu Jesus seine Herrlichkeit erschien, heller als die morgige Sonne. Also es war so hell, Sonnenbrillen, die beste Sonnenbrillen hätte es nicht aushalten können. Die können es nicht anschauen. Durch seine Kleidung hat er gestrahlt in Herrlichkeit. Das ist eine Erfahrung. Jesus, wir sehen auf dich. So Jesus zu sehen, Mensch. Petrus, verstehen wir, warum du so gern Jesus betonst, weil du das gesehen hast. Petrus sagt, Vers 19, so besitzen wir das prophetische Wort, um so fester. Erfahrungen sind heutzutage auch unter Geschwister der hohe Wert. Ob wir von Nahtoderlebnissen sprechen oder von Erlebnissen mit Jesus selbst oder in der Gemeinde. Ich muss ehrlich sagen, höre ich ja meistens viel von einigen Gemeinden, wo das mit Zungenreden gesagt wird. Aber dies haben wir erfahren. Deswegen ist es echt. Und wir müssen immer wieder zurück zu dem Text kommen und sagen, Petrus meinte, die Erfahrungen, die ich sogar hatte, sind nicht so gut, wie ihr habt in der Bibel. Die Bibel ist unser Maßstab. Es ist konkret, es ist unbeweglich, es ist felsenfest, es ist umso fester als sogar unsere Augenzeugnisse. Aus dem Grund kann er sagen, es tut euch gut, wenn ihr darauf achtet, was es sagt. Dieses Zeugnis ist genau, was ihr braucht in dem Not, im Bedrängnis. Ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Sprüche 6, Vers 23 sagt, denn eine Leuchte ist das Gebot. Das Gebot ist eine Leuchte. Also ich hätte das nicht so gesagt. Ich hätte gesagt, Gottes Wort, seine Offenbarung, aber sein Gebot ist eine Leuchte. Seine Weisung, ein Licht, ein Weg zum Leben sind Ermahnung der Zucht. Dieses Buch, ob es die Gebote ist, im reinsten Form, oder die Weisungen, oder die Lehre, oder die Geschichten sind verbindlich für uns, dass wir darauf achten, als auf einer Lampe, die in einem dunklen Ort leuchtet. Wenn du jung bist, tust du Dinge manchmal, die nicht so schlau sind. Sorry, Caleb und Lucy. Ich auf jeden Fall. Als ich so... Ich war 18 Jahre alt und wir waren so ein Musical Mission Team, wir waren in der Schweiz und wir waren bei Zermatt, so bei der Nähe von Matterhorn, so letzte Tage ein bisschen auszuklingen, der Ende des Konferenz- oder dem Musical Mission Team Reise. Und dann haben wir so, ich weiß nicht warum, so späte Nacht, es war so 22 Uhr oder so, wenn es erst dunkel ist im Sommer. Wir hatten gehört, dass es eine Schlucht gab, so eine tiefe Schlucht in einem Fluss, fließt dadurch und ist ganz schön. Aber für irgendwelche Gründe wollten wir das in der Nacht machen, so wenn es dunkel war. So, ich weiß nicht auch, wie wir das gefunden haben, aber haben wir einen Fackel gehabt und haben wir so, na, wir machen diesen Spaziergang auf den Schlucht, na, mit dem Fackel. Und es war so, es gab so einen Weg, auf dem so ein Holzstege, die auf den Felsenwände so befestigt waren. Und dann sind wir so durchgelaufen, ganz ja, langsam und so, weil es so eine ganz tiefe Schlucht war. Ist, ne? Und da waren jung und dumm und dachte, oh, ja, schaffen wir das. Und dann gingen wir zu Ende zum Wasserfall, wenn wir zurückkommen müssen. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte. Aber ich sagte, hey, wisst ihr, was cool wäre? Wir brauchen kein Licht. Wir schaffen das. Jetzt haben wir die Fackel genommen und im Wasserfall fallen lassen. Ja, Gott hat Erbarmen an uns. So glaube ich, dass ich überlebt habe, meine Kindheit. Aber wir sind so zum 6 oder 8, sind wir dann zusammen in total Dunkelheit, also es gab kein Mondlicht, auf dem Holzstege zurückgelaufen, so ganze Zeit. So, ne? Hatten kein Licht, aber kein Streichholz. Keine gute Idee, Caleb und Lucy, okay? Ja. Nicht so viel, dass ich davon weiß. Wir brauchen Licht. Und wir leben in einer dunklen Welt. Voller Sünde, voller verblendeter Menschen. Selbst unserem Fleisch ist verblendet und überdenkt die dümmsten Sachen. Wir sind in einer finsteren Welt, dunklen Welt. Und er sagte, achtet darauf, dass ihr das Wort Gottes, diesen festes Wort Gottes, darauf achten, dass auf einer Lampe in einem dunklen Ort, schau, wo der Fackel steht und folge diesen Weg. Es tut euch gut. Wir können uns vorstellen, was diese Menschen vor sich hatten, zu erwarten von Verfolgung, vom Leid, wie wir über Apostelgeschichte gelernt haben, wie Paulus am Mittwoch, wie Paulus so gelitten hat. Diesem Volk waren auch, diese Geschwister waren auch in vielen dunklen Orten. Sie brauchten den Fackel, den Weg zeigt. Psalm 119 sagt, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Hör auf Gottes Wort, schau auf den Weg, den Gottes Wort dir zeigt. Es ist den besten Weg. Achte darauf. Wir können ein paar Predigten über diesen Text, aber ich möchte den Kapitel durchmachen heute. Wir machen einen Überblick ein bisschen. Ich denke, manche lachen, weil sie meinen, ich nicht das schaffe. Aber schauen wir mal. Also, wir kommen zum letzten Verse, weil er sagte, woher dieses Wort gekommen ist. Wie kann es so ein vollkommenes Wort geben? Das ist eine gute Frage. Wie gibt es so eine Offenbarung? So ein Korb von Informationen, das wirklich vollkommen ist? Er möchte das klären. Indem ihr dies zuerst wisst, Vers 20, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Keine kommt durch eigene Deutung. Nun, ich habe es früher gedacht, so es spricht von, dass jeder, was viele heutzutage im Postmodernismus meinen, jeder hat seine eigene Interpretation von einer Stelle. Okay, das. Und dann darf man das so denken. Und dass hier er dagegen spricht. Also es stimmt, wir sind dagegen, dass jeder seine Interpretation haben kann, weil sonst ist die Offenbarung hat es keinen Wert. Wenn jeder das sagen kann, was er will von einem Aussage, dann es sagt nichts. Okay, es ist widersprüchlich. Aber hier, was er wirklich meinte, ist, wie ich das verstehe, ist, wie die Übertragung der Schrift gekommen ist. Wie haben wir das bekommen? Gottes Wort. Hat Petrus einfach bei der Verklärung zum Beispiel, was er das genannt hat, auf dem Berg Jesus gesehen und gedacht, ah, schön, Jesus in seiner Herrlichkeit. Und dann hat er selber ausgedacht, Mensch, was könnte das bedeuten? Jesus in seiner Herrlichkeit, er ist der Licht der Welt und er ist einfach ausgedacht, wie er wollte. So ist es nicht geschehen. Gottes Wort ist nicht so weitergegeben. Das Wort ist absolut, ist objektiv und es war nicht von privater, eigener Deutung weitergegeben. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht. Die Weissagung, die Offenbarung Gottes ist nicht durch den Willen des Menschen gegeben. Okay, Leute sagen, die Jünger haben das ausgedacht, oder? Er sagt, nein. Wir haben es nicht ausgedacht. Dann ist die Frage, wie kommt das? Wie kommt das Gottes Wort so vollkommen ist, dass wir das haben? Sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligen Geist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligen Geist. Er sagte hier im Kurzen, die Bibel ist von Gott. Und das Wort getrieben, wie der Heilige Geist das gemacht hat, ist ganz bunt. weil das gleiche Wort kommt in Apostelgeschichte 27 vor. Wir haben nicht die Zeit, es anzuschauen. Ihr könnt das notieren in einem Bibel, vielleicht hast du einen Querverweis mit diesem Stelle. Und das ist eine sehr wichtige Stelle, weil das gleiche Wort für getrieben wird dort auch verwendet. Und an der Stelle geht es nicht um die Übertragung der Schrift, es geht um ein Schiff. Auf dem See, auf dem Mittelmeer. Und es sagt, dass aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Und dann, am Ende, Vers 17, diese zogen sie herauf, warnten Hilfsmittel an, indem sie das Schiff umgürteten, und da sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, ließen sie das Tackerwerk nieder und trieben so dahin. Sie wurden getrieben. Der Heilige Geist hat ihnen getrieben, wie Wind ein Schiff treibt. Die meisten von der Schrift, ein paar Stellen gibt es Ausnahmen, aber allgemein wurde Gottes Wort nicht aus der Tat gegeben. Es war nicht, dass Gott einfach so wie ein Sekretär von ihrem Chef einfach das bekommt, eine Aufnahme, hörst du es an und dann tippt ihr es auf. Okay, das schreibe ich. Okay. Das war nicht so. Sie war vom Heiligen Geist getrieben. Ihr Teil? Sicherlich haben sie ihre Segeln hochgezogen. Sie waren empfindlich zu dem Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist hat ihre Persönlichkeit, ihre Erfahrungen, ihre Worte so beeinflusst, dass sie genau geschrieben hat, was er vorhatte, nicht nach ihrem eigenen Willen. Das zeigt uns, liebe Geschwister, die Inspiration der Schrift ist viel großartiger, als wir überhaupt uns vorstellen können. Es ist nicht nur, dass Gott uns ein Buch gegeben hat, wie jemand ein Buch schreibt für jemanden anderen, sondern er hat Menschen so beeinflusst, dass sie genau geschrieben haben, was wir brauchen. Sündige Menschen wie Petrus. Und sie haben genau die richtige Wortwahl, die richtige Gedanken, die richtige Betonung gegeben. Was für einen Schatz haben wir? Und es sagt uns genau, was Gott haben will. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Dieses Buch ist für uns nützlich. Wir werden in den nächsten Wochen ein paar predigen, wenn Gott will, auch vor und nach dem Einweihungsfeier über Gottes Wort. War diesem Thema ist so ein Mittelpunkt in unserer Gemeinde. Es ist das Fundament unserem Glauben. Jesus Christus und sein Wort. Und dass wir eine biblische, bibelfundierte Gemeinde weiter sein werden. Außer dieses Wort haben wir keinen Halt, haben wir keinen Maßstab. Werden wir wie die Frau in Belgien verfahren. Die Schrift ist alles, was du brauchst für dein Leben und Gottseligkeit. Ich möchte zum Schluss fragen, wie ist deine Beziehung mit diesem Buch? Ist dieses Wort für dich ein Schatz? Kannst du sagen, wie Psalm 119 sagt, dass du deine Lust an seine Geboten hast, die ich liebe? Und sagte weiter, werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe, und über deine Ordnungen will ich nachdenken. Bist du wirklich mit Gottes Wort befasst? Oder bist du mit anderen Sachen so abgelenkt, dass Gottes Wort irgendwo am Rand steht? Irgendwo da ist, aber du hast nicht Zeit, es wirklich zu lesen. Geschwister, es gibt eine Gefahr, sehen wir auch Jesus mit Maria und Martha. Es gibt die Gefahr, dass wir so auch abgelenkt werden können im Dienst, in Arbeit für den Herrn, dass wir sein Wort vergessen. Das möchte ich uns ermutigen. Ich spreche nicht gegen Dienst. Jesus meint es auch nicht gegen Martha zu sagen, ja, schlecht, dass du so Essen für uns vorbereitest. Ich bin ganz dankbar, dass meine Frau für uns Essen vorbereitet zu Hause. Jeden Tag. Aber Jesus sagte, Maria hat den besseren Teil gewählt. Gottes Wort, dein Schatz, dein Bezugspunkt, dein Stern, den Stern, auf den du schaust, dass du da schaust und dass dein Blick nicht wegkommt von denen. Es tut dir gut. Es tut mir gut. Psalm 119, Vers 72. Lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als tausende von Gold und Silberstücken. Ist Gottes Wort dir wichtiger als der Status deines Kontos? Oder was auch immer die Aktien macht? Vielleicht betonen wir sehr gern, was wir in Jesus haben. Möchte ich fragen, wenn du das Wort liest, bist du bereit zu hören, was er zu sagen hat? Manche Dinge hören wir gerne, manche lieber, manche nicht so gern. Aber hörst du alles, was er sagt? Er hat alles gegeben, was du brauchst für das Leben und Gottseligkeit. Suche deinen Halt, suche deinen Bezugspunkt in diesem Buch. Wir werden nicht verfahren, wenn wir an diesem Buch festhalten. Gott lässt uns nie im Stich. Ich kann es nur sagen, weil Gott versprochen hat. Du hast keinen anderen Halt. Aber wenn du das vernachlässigst, wenn du es versäumst, gibst du die Warnung, dass du deinen Weg verlierst. Christen, das lange Zeit, manchmal lebenlang, so auf die Strecke sitzen und sie verstehen nicht, warum. Sie haben das festen Halt vernachlässigt. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Schaust du auf ihn. Deine Beziehung mit Jesus ist nur so gut wie deine Beziehung mit seinem Wort. Nimm das ernst. Folge ihm nach. Und versprochen, du wirst nicht verfahren. Wir wollen beten. O Jesus, du bist so gnädig, dass du uns dein Wort gegeben hast. Schwarz-weiß, dass wir lesen, suchen, lernen können. Dass wir nicht uns auf Erfahrungen unser Leben basieren müssen. O Herr, hilf uns diesen Schatz so gern zu haben, so zu schätzen. Hilf uns, zu dir zu schauen in deinem Wort. Ich bete durch Jesus. Amen.